Das größte Potenzial in allen Unternehmen steckt nicht in den Chefinnen-Etagen, sondern am Ende in den Teams. Also in jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Person, die dort arbeitet, in diesen ganzen Unternehmen da draußen, in allen Institutionen, die wir hier haben, in unserem Land, in allen anderen Ländern, weil, ja, ich meine, welche Ideen schlummern da draußen alle, die noch entdeckt werden müssen, die schon in irgendwelchen Schubladen liegen und die noch die Welt erblicken wollen und die vielleicht noch nicht rausgeholt wurden, weil irgendwie es eine grummelige Chefin oder einen grummeligen Chef gab oder so, die gesagt haben, nee, ist nix.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich habe heute eine sehr, sehr spannende Interviewgästin und zwar Nora Vanessa Wuhlert. Wenn du ihre Stimme auch gleich hörst, dann wird sie dir noch mehr bekannt vorkommen, denn sie ist unter anderem Business-Mentorin, Medienunternehmerin und jetzt kommt's und da wirst du dich wahrscheinlich auch erinnern, sie ist Gründerin von Edition F und hat auch damals ein Team von über 35 Mitarbeitenden geleitet und in ihrer Zeit bei Edition F vor allen Dingen mit der Academy über 10.000 Frauen weitergebildet. Also wirklich schon mal Hut ab für diese Moves, die ihr da ins Leben gerufen habt. Und sie hat inzwischen aber ganz, ganz viel Expertise gesammelt, natürlich durch ihre beruflichen Wege und das verpackt sie in ihrem neuen Bereich. Und das ist der Founders Circle oder die Founders Circle Academy zusammen mit Cora von Kube habt ihr initiiert und ihr begleitet vor allen Dingen eben weibliche Gründerinnen oder Gründerinnen und Entrepreneurinnen und zwar von der Ideenfindung bis zur Wachstumsphase in unterschiedlichsten Facetten. Ich heiße dich herzlich willkommen, Nora.
Oh, lieben, lieben Dank, Christine. Es ist so, so schön, dass wir uns heute kennenlernen, denn tatsächlich kannten wir uns ja vor heute gar nicht so richtig, also aus der Ferne ja. Ich habe natürlich auch immer mal beobachtet, was du alles so Tolles machst und ich freue mich sehr, dass wir uns heute die Zeit nehmen, ein bisschen tiefer einzusteigen in ein paar Themen und freue mich sehr, dass ich dein Gast sein darf. Ganz, ganz vielen Dank.
Ich war auch total begeistert, als du direkt zugesagt hast. Als ich gesehen habe, hat sich ein Termin für die Podcast-Aufnahme gebucht, dachte ich so, super, finde ich so spannend. Und bevor wir wirklich richtig reinsteigen, möchte ich dir vor allen Dingen eine Frage stellen, die ich gerade gerne mal am Anfang stelle. Ja. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, was kommt dir da für vielleicht auch aus der aktuellen Situation oder aus anderen Situationen für ein Gefühl oder für ein Bild in den Kopf?
Ja, also ich glaube, gerade aus der aktuellen Situation, ich weiß nicht, ob du das, vermutlich kannst du das sehr, sehr gut nachvollziehen, kommt mir so ein Gefühl von, Mensch, gerade aktuell ist es so wichtig wie nie zuvor, ja. Also wirklich so ein Gefühl von, es braucht so viele kluge Ideen da draußen von diesen ganzen klugen Frauen, die es da gibt, weil wir in so einer Situation sind, in der die Welt, unsere Gesellschaft, die Politik, unsere Wirtschaft in so einem gefühlten Wendepunkt ist, der sich aber noch nicht so richtig wendet, weißt du? Also es braucht so viele Ideen, es braucht super viel Impact, aber es ist noch nicht so viel nach vorne passiert. Es gibt noch nicht so viel Bewegung nach vorne. Und auf der anderen Seite spürt man gerade eben auch aus den USA so viele Rückschritte. Also es gibt so viel eigentlich, was schon erkämpft wurde, sage ich mal, in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten, im Bereich Diversity, im Bereich auch gerade tatsächlich Frauen in Führung, wo man gedacht hat, da kann man so einen Haken hintersetzen, wo man jetzt sagen muss, krass, so ist es eben nicht. Ja, also es ist einfach spürbar, da kann man nie stehen bleiben, es muss immer weitergehen, ja. Die politischen Verhältnisse können sich immer verändern und da sind wir auch in Deutschland an so einem wichtigen Punkt, glaube ich, ja, in dieser Legislaturperiode, diesen Stillstand eben nicht zu haben und nicht quasi auch die Kräfte von rechts weiter zu stärken, sondern dass wir jetzt eine Bewegung reinbringen, die einen ganz positiven Fortschritt nämlich erzielt und dass wir dann eben dahin kommen, dass wir diese Kräfte zurückdrängen können und dass es eben dahin geht, dass Frauen mit ihren Gedanken, mit ihren wirklich klugen Gedanken einfach viel mehr Stärke wieder entfalten können in der Politik, in der Wirtschaft, weil wir das einfach brauchen. Also diesen Impact brauchen wir so sehr. Und das ist eigentlich mein Gefühl gerade, dass wir diese Gedanken so stark brauchen, aber dass sie schon auch ein Stück weit in Gefahr sind. Und gerade mit diesem Gefühl, dass viele Diversity-Programme eben auch in Gefahr sind ein Stück weit, es schon so eine Umbruchphase gibt, wo ich das Gefühl habe, dass wir da ganz, ganz stark dranbleiben müssen gerade. Ja. Teilst du das? Wie ist da dein Gefühl gerade?
Ich teile das total. Mir kam auch gerade noch mal so ein Bild, wie so ein bisschen, als wenn einer so Zement ausgekippt hat und man wird so zurückgezogen und will so nach vorne, aber die Energie geht so ein bisschen verloren. Aber wie du sagst, wir müssen irgendwie diesen Zement, der jetzt gerade noch mal ausgeschüttet wird, so um noch mal das Patriarchat festzuhalten, tatsächlich irgendwie abklopfen, auch wenn er uns blockiert oder vermeintlich blockiert. Ich sehe das total genauso. Und wenn du vielleicht auch noch mal so ein bisschen, sicherlich kannst du dich an deinen Gründungsmoment damals von Edition F vielleicht so ein bisschen noch erinnern. Und sicherlich hast du vielleicht auch die Geschichte öfter erzählt. Welche Rolle spielte damals so Female Leadership? Gab es den Begriff schon? War das so was ganz Eindeutiges? Wie war das damals?
Das liegt ja ziemlich genau 12 Jahre zurück. Und ich würde schon sagen, dass damals der Begriff Female Leadership schon auch eine zentrale Rolle gespielt hat. Also damals gab es für mich schon ganz klar dieses Bedürfnis. Es war irgendwie die Medienlandschaft, war eine Landschaft, in der Feminismus ganz klar noch überhaupt nicht im Mainstream angekommen war. Also wenn ich mir die Wirtschaftspresse angeguckt habe vor 12 Jahren, dann war das komplett männlich dominiert, ja. Also ich habe mich für die Themen interessiert. Ich habe irgendwie ein Manager-Magazin gelesen oder ein Handelsblatt gelesen, aber ich habe mich von der Perspektive, von der Herangehensweise, von den ProtagonistInnen, die dort stattgefunden haben, habe ich mich nicht wiedererkannt gefühlt, ja. Und auf der anderen Seite auch in den Mainstream-Medien, damit meine ich jetzt sowas wie Spiegel, Zeit und Co., war es auch so, ja. Es war, und auch im Fernsehen am Ende, ja. Und das ist ehrlich gesagt auch immer noch ein Stück weit so, würde ich sagen, ja. Also ich würde schon sagen, dass auch ein Edition F in den vergangenen 12 Jahren mit Sicherheit und auch andere Medien geholfen haben, den Feminismus ein Stück weit in den Mainstream zu tragen und auch ganz viele andere tolle Initiativen, glücklicherweise. Und dass da viel Arbeit geleistet wurde und das sehr, sehr wichtig war, auch das zu schaffen. Und dass es inzwischen schon auch einen größeren Mut gibt und auch eine viel größere Sichtbarkeit für die vielen, vielen tollen Frauen, die es da draußen einfach gibt und die gar nicht nur wegen ihres Geschlechts Aufmerksamkeit verdienen, sondern einfach aufgrund ihrer Rolle, aufgrund ihrer Leistung. Ja, das finde ich so wichtig. Ja. Und ich würde sagen, da hat sich schon super viel getan in den vergangenen 12 Jahren. Und der Begriff Female Leadership aber schon etwas war, was noch sehr am Anfang stand vor 12 Jahren. Und aber wie gesagt, das ist so ein Stück weit zyklisch, finde ich, ja. Also wenn man sich das anguckt, dann geht das immer wieder, merkt man, okay, dann geht es um Diskussionen wie Quoten, dann kommt das wieder hoch, dann ist das total präsent, medial, dann merkt man, das ist irgendwie ein Begriff, der positiv besetzt ist, dann merkt man, das ist ein Begriff, der vielleicht sogar eher negativ besetzt ist. Das ist ganz interessant. Und ich finde, Wo wir ja eigentlich hinkommen müssen, ist, dass es ein Begriff ist, der in der Breite total positiv getragen wird. Mhm. Und ich finde, da sind wir eigentlich immer noch nicht. Und das ist so schade, ja, weil eigentlich Female Leadership als einen Begriff zu besetzen, der einfach eine ganz deutliche Klarheit hat und bei dem total deutlich wird, das ist etwas, das braucht es, das ist unabdingbar, das ist unaufhaltbar, das führt zu besseren Zahlen, das ist etwas, da braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das ist etwas, das braucht es.
Ja.
Ja. Da müssen wir ja hinkommen.
Voll.
Und da stehen wir nicht. Das ist so absurd, ja. Noch immer nicht, nach 12 Jahren nicht. Und ich denke auch, dass es in den nächsten 10 Jahren immer noch nicht so sein wird.
Ja.
Und das ist eigentlich das Verrückte, finde ich.
Ja. Und das, wo du das gerade mit den Zyklen angesprochen hast, ja, dass wir immer irgendwie gefühlt immer wieder die nochmal wieder das Fass aufmachen. Ich hatte gestern tatsächlich gerade ein Female Leadership Training für Führungskräfte im Senat und im Berliner Senat. Und die meinten so, um die 2000er Jahre waren die schon viel weiter.
Ja.
Und dann wurde irgendwie wieder aufgrund von Sparmaßnahmen und so weiter, wurde wieder einiges gestoppt. Und das versuchen sie jetzt wieder aufzuholen, also wieder diese für die Quote zu kämpfen, die es eigentlich gar nicht mehr brauchte, weil sie schon viel weiter waren. Und das finde ich immer so schade. Man kämpft und macht weiter und dann gibt es wieder diesen Rückschlag, den wir jetzt auch gerade wieder politisch sehr stark erleben. Dass das so immer dieser Kampf immer wieder entstehen muss und diese Bereitschaft dafür einzustehen. Wobei, wie du sagst, wenn wir uns wirklich mal hinsetzen und es rational betrachten, sind die Benefits ja eindeutig, ja. Und deswegen ist es so paradox, deswegen kann ich das total unterschreiben. Jetzt hast du du hast 2014, glaube ich, ne, oder vor 12 Jahren hast du gesagt, was war so dein Moment, wo du gesagt hast, daraus, oder auch, ich glaube, Susanne war es, ne? Susanne ist dann damals.
Ja, genau.
Ja, oder Susanne,
ohne
genau.
das E, genau.
Deine Co-Founderin damals.
Ja.
An was war der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir müssen das jetzt gründen, wir machen das jetzt, diese Mission, wie hat es euch gekitzelt quasi?
Genau, also es war wirklich der Blick in die Medienlandschaft und es war ein bisschen auch eine absurde Zufälligkeit, sowas braucht es ja manchmal auch, ja. Also ich muss sagen, ich sage immer, ich habe so ein bisschen wie so ein unvererbtes Unternehmerin-Gen, weil ich schon ganz oft und sehr, sehr früh immer Dinge verändern wollte und aber eher versucht habe, immer als Mitarbeitende von innen, also eher so Intrapreneurship, würde ich sagen, ja, versucht habe, Dinge zu verändern. Ich wollte schon, weiß ich nicht, als ich Volo gemacht habe bei Fischer Appelt in einer PR-Agentur, hätte ich am liebsten die ganze Agentur umgekrempelt. Dann war ich Redaktionsleiterin bei Gründerszene, da wollte ich auch echt gerne viel bewegen und so. Und das war die Station vor meiner Gründung. Und natürlich war das eine Station, wo ich unglaublich viele Gründungen gesehen habe und begleitet habe irgendwie als Journalistin, als Redaktionsleiterin, wo ich auch die Möglichkeit hatte, eine eigene Redaktion aufzubauen, Team aufzubauen, Führungserfahrungen zu sammeln, mich total auszuprobieren, strategisch zu arbeiten, Führungserfahrungen zu sammeln und ein Stück weit auch sehr, sehr oft ins kalte Wasser geworfen wurde und einfach schwimmen musste, was toll war, ja. Die Idee zur Edition F hatte ich und wollte sie eigentlich so ein bisschen im sicheren Hafen unter dem Dach von Gründerszene aufbauen, weil ich mir dachte, okay, das ist ja, dann habe ich nicht so ein großes Risiko, ich habe vielleicht ein paar Anteile an dem Unternehmen, aber ich kann das Ganze so vielleicht weiter mit meinem festen Gehalt und auch mit festem Team und so ein bisschen mit sicherem Hafen. Weil ich war jetzt nicht so die klassische Person, ich muss unbedingt gründen. Ja. Und dann konsolidierte sich damals aber alles bei Gründerszene und lief in Richtung Exit. Und eines Morgens rief der Geschäftsführer von Gründerszene mich an und meinte, es klingt jetzt super abgedroschen, klassikermäßig, Nora, lass uns doch mal im Soho-Haus heute treffen zum Frühstück.
So, Klassiker halt.
Okay, ja, so klingt das. Ne? Unser Büro war auch in der Torstraße und so. Es waren halt ja, 2013 ja. Berliner Start-up-Szene. So, ich so, okay, gut, es klang irgendwie so ernst. Ich bin jetzt nicht regelmäßig mit Marc im Soho-Haus frühstücken gegangen. Sind wir da frühstücken gegangen, da meinte er so, pass auf, Nora, so sieht's aus. Die Gespräche mit Axel Springer verdichten sich. Wir können hier jetzt keine neuen Verticals starten. Entweder du bleibst jetzt weiterhin Redaktionsleiterin bei Gründerszene oder du gründest halt einfach selbst.
Okay.
Und dieses Wort einfach, das war wie so ein Echo in meinem Ohr. Weißt du, so richtig so einfach, einfach, einfach. Ich denke mir so, okay, gründen ist echt alles, aber einfach schien mir das gar nicht. Weißt du, wie ich meine? So.
Ja.
In meinem Kopf türmte sich schon so wie ein riesiger Berg an Fragen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie ist das, das, das? Und da waren so viele Fragen, aber echt noch richtig wenig Antworten. Und den restlichen Tag verbrachte ich mit relativ vielen Fragezeichen in meinem Kopf, relativ unsortierten Gedanken und relativ wenig dem Gefühl, ich kann mich jetzt meiner eigentlichen Arbeit widmen, vor einer Bank in der Torstraße vor unserem ehemaligen Gründerszene-Büro. Und Suse, die damals meine Arbeitskollegin bei Gründerszene war, die ich aber auch schon davor kannte, setzte sich dann nach ihrer Mittagspause so neben mich auf diese Bank und sagte so, Nora, was ist denn los heute mit dir? Du wirkst ein bisschen verwirrt. Und ich meinte so, du, folgende Sache, muss aber noch unter uns bleiben, mehr oder weniger ja, also muss ich jetzt innerhalb kürzester Zeit jetzt entscheiden, ob ich jetzt weiterziehe und diese Position hier aufgebe und selber gründe oder nicht. Aber ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, das alleine zu machen. Und dann sagte sie relativ spontan, ach, das klingt alles total cool und spannend und ich könnte mir eigentlich ganz gut vorstellen, das mit dir zusammen zu machen.
Krass, ja. Cool.
Und manchmal ist das so und dann war ja. Das aber wie so, das schwebte dann so in der Luft und dann ging das aber alles total schnell. Ich glaube, das war im Juni und im September saßen wir dann den ersten Tag im Homeoffice, im September 2013 das erste Mal im Homeoffice zusammen und an meinem großen Esszimmertisch und haben überlegt, wie wir jetzt eigentlich anfangen damit. Also so lief das dann, ne? Also mit all den Fragezeichen, die dann dazwischen natürlich auch noch waren und so. Aber ja.
Sehr, sehr spannend, weil ich habe ja auch lange ein Unternehmen gehabt und ich habe auch mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, bin ich mit eingestiegen und deswegen, ich wusste nicht, dass sie auch Arbeitskollegin vorher war. Deswegen ist das auch so eine Frage, die ja wahrscheinlich auch oft in euren Programmen gestellt wird oder vorab gestellt wird. Wenn ich mir eine Co-Founderin suche, woher sollte ich die kennen, wie gut sollte ich die kennen und so weiter. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend, dass du, dass ihr diese Parallele hattet oder zumindest auch ein Match schon in der Arbeit
hattet. Das kann super hilfreich sein, ne? Wenn man schon mal punktuell zusammengearbeitet hat. Weil man natürlich relativ gut weiß, wie arbeitet man zusammen. Interessanterweise haben wir aber trotzdem zum Beispiel komplett fehl eingeschätzt, wer sollte welche Bereiche bei uns im Unternehmen übernehmen. Das haben wir nach 6 Monaten quasi noch mal komplett, und ich meine wirklich komplett, durchgewürfelt. Also so welche Sachen können sich nochmal total verändern. Was ich jetzt mit Caro in der Founder Circle Academy zum Beispiel gemacht habe, ist, dass wir für unser GründerInnen-Programm, das heißt BASE, da haben wir so einen Fragebogen entwickelt mit 100 Fragen. Das sind die Fragen, die man sich selber stellen sollte, ganz am Anfang einer Gründung, die aber auch perfekt sind, um die einem potenziellen Co-Founder oder Co-Founderin zu stellen, weil die, also das sind in 10 unterschiedlichen Bereichen Und wenn man die dann danach so übereinander liegt, weiß man relativ genau, haben wir eigentlich eine ähnliche Vision, einen ähnlichen Wertekanon, stellen wir uns ähnlich irgendwie das vor, haben wir da ähnliche Idee von, was wir eigentlich für eine Unternehmenskultur aufbauen wollen, was wir für eine Firma hier bauen möchten. Weil ich sage mal, dass sich ein Geschäftsmodell vielleicht noch verändert im Laufe der Jahre. Ziemlich wahrscheinlich.
Wirklich, ja.
Also wahrscheinlich sogar unbedingt notwendig. Mhm. Dass sich wahrscheinlich auch eine Unternehmenskultur entwickeln wird, auch klar und so. Aber es ist schon sehr wichtig, dass man am Anfang, wenn man gründet, sich richtig ehrlich in die Augen guckt und halt so ein bisschen, wir sagen immer so, es ist halt schon so ein bisschen wie eine Eheschließung. Also man geht da halt einen Vertrag miteinander ein, man sitzt in einem Cap Table gemeinsam, also man hält gemeinsam Unternehmensanteile und man wird vermutlich sehr viel Zeit miteinander verbringen und dann ist es schon gut, wenn man sehr, sehr ehrlich miteinander ist und auch an dieser Beziehung sehr intensiv und langjährig miteinander arbeitet. Ja, und das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr großes Learning aus meiner ersten Gründung, also aus der Gründung von Edition F, weil das Suse und ich nicht so gemacht haben. Also wir haben viele Sachen, glaube ich, gut gemacht und richtig gemacht, aber wir haben das jetzt nicht ganz so systematisch gemacht, weil natürlich, wenn du gründest, dann hast du mit 100.000 Dingen die Hände voll zu tun und machst dir halt nicht so krasse Gedanken jetzt über die Unternehmenskultur in allen Details und du machst dir halt nicht so krasse Gedanken vielleicht über, sollte ich jetzt schon ganz früh mir vielleicht auch von externen Beratung und Coaching holen und brauche ich jetzt jemanden wie Christine oder jemanden wie Nora von Anfang an meiner Seite oder so? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ich weiß, ja. Das würde ich jetzt schon anders machen. Weißt du, was ich meine?
Total. So. Und ich kann, also da hatte ich ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob ich das als Glück beschreiben kann, aber bei uns war irgendwie so ein Zufall drin, auch mit so Matching, dass wir sehr früh einen Persönlichkeitstest gemacht haben, wo wir möglicherweise in Konflikte geraten können. Und da hatten wir immer einen Business Coach, aber den haben wir nicht so gut genutzt. Das war auch so ein Learning, kann ich auch so sagen. Den haben wir immer nur, wenn es Probleme gab, geholt und eigentlich brauchst du ihn dazwischen. Immer wenn wir so ein bisschen gemerkt haben, wir reden nicht so offen miteinander, irgendwas steht im Raum, dann haben wir ihn so ein bisschen als Mediator geholt. Aber eigentlich braucht es genau dazwischen auch diesen Kontakt, zumindest ein Learning, was ich mitgenommen habe. Deswegen fand ich es ganz spannend bei dir auch, Und würdest du sagen, durch das Gründen hast du, was heißt, würdest du sagen, wahrscheinlich wirst du das mit Ja beantworten, aber vielleicht können wir da ein paar Einblicke bekommen. Was hast du so über das Gründen auch im Nachhinein über dich persönlich gemerkt, so in deiner Persönlichkeit?
Ich hatte unglaublich große Angst zu gründen. Mhm. Also ganz große Angst. Ich hatte ganz große Angst, dass es nicht klappt. Und wenn man jetzt vielleicht ganz streng genommen, keine Ahnung, ich meine, wie bewertet man eigentlich dieses Nicht-Klappen? Das ist so interessant, ja. Weil ich würde sagen, super viel hat richtig gut geklappt und super viel hat nicht geklappt. Und das war, also ich war insgesamt 7,5 Jahre Geschäftsführerin von dieser Firma. Manche Dinge sind unglaublich toll aufgegangen. Ich meine, ich hätte ja niemals gedacht, dass wir da eine Seite aufbauen, die, weiß ich nicht, wir hatten 500.000, 600.000 Unique User im Monat. Wir hatten, wie gesagt, wir haben die Female Future Force Academy aufgebaut. Wir haben das, glaube ich, 12.000 Mal verkauft, das Programm. Wir haben Female Future Force Day Konferenz gemacht. Wir hatten da zweimal über 5.000 Gäste. Das sind Sachen, das hätte ich nie gedacht, dass uns sowas gelingen könnte, ja. Manche Sachen habe ich mir aber viel einfacher vorgestellt, ja. Die haben zum Beispiel, habe ich gedacht, das würde mir viel besser gelingen, dass das Team sich immer wohlfühlt zu jedem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, vielleicht gelingt es mir, diese Firma zu verkaufen, dass ich selbst da rausgehen kann und da echt einen guten Batzen Geld mitnehme und so, ne? Und am Ende sind wir aus der Firma rausgegangen, haben die Geschäftsführung an eine langjährige Mitarbeiterin übergeben. Und eigentlich finde ich, ist das auch ein toller Erfolg, sowas zu machen, ja?
Ja.
Am Ende wurde ist die Firma dann noch 2 Jahre später in die Insolvenz gegangen, wurde aus der Insolvenz heraus von Funke gekauft. Mhm. Kann man sagen, ist das ein Misserfolg, ist das ein Erfolg? Das ist schwierig zu bewerten. Weißt du, was ich meine? Also wie misst sich eigentlich Erfolg und Misserfolg? Also das ist auch so eine interessante Definitionsfrage, glaube ich manchmal, ja. Und ich glaube, wir sind da manchmal auch zu streng mit uns selbst. Weil was ich auf jeden Fall für mich sagen kann, es war die lehrreichste Zeit in meinem beruflichen Leben. Es war die Zeit, in der ich sage immer so, gefühlt habe ich da 5 MBAs gemacht, ja. Also wahrscheinlich ist es sogar noch viel wertvoller gewesen, ja, weil ich habe so viel gelernt. Ich hatte so viele richtig gute Zeiten, aber ich hatte auch so viele super schwere Entscheidungen zu treffen und so viele richtig harte Zeiten. Das hätte mir wahrscheinlich kein Corporate-Job dieser Welt jemals bringen können. Und das ist halt das, was Gründen ist, ne? Also eine wilde Achterbahnfahrt. Und da bin ich also richtig froh, dass ich da eingestiegen bin. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, es ist so spannend, ne, dass wir immer so Maßstäbe haben, wie was vermeintlich verlaufen sollte, weil das natürlich auch irgendwie gerade so eine Berliner Startup-Szene, weil man auch die sichtbaren Sachen dann immer mehr sieht als das, was im Hintergrund eben anders läuft.
Total.
Also ich meine, ich kann jetzt nur die Außenbetrachtung, aber ich würde sagen, ihr wart voll erfolgreich. Also für mich wart ihr voll oder seid ihr voll erfolgreich. Allein dieses Durchhaltevermögen ja auch schon, was ja viele gar nicht schaffen und diesen Aufbau, ihr habt ja wirklich sehr stark was aufgebaut. Also voll, wirklich voller Respekt für diese Tätigkeit und für das Engagement und also sehr, sehr cool, dass ihr das, es ist ja auch eine Mission, die dahinter mit Sicherheit, die du wahrscheinlich in manchen Momenten echt denkst, ich kann nicht mehr, so, weißt du?
Na klar, das kommt auch dazu, ne? Manchmal fragt man sich, oh Gott, wofür macht man das eigentlich alles, ne? Wenn man dann auch teilweise Feedback aus der Community beispielsweise bekommt, was anstrengend ist oder so, ne? Also das sind ja auch alles Themen, die da mit reinspielen. Also das ist so vielschichtig, aber am Ende muss man sagen, es war eine unglaublich lehrreiche Zeit, aber es war auch ein guter Zeitpunkt für mich zu gehen und was aber auch interessant ist und das ist für mich, gehört aber so krass auch zu diesem, zu dieser Lernreise quasi mit dazu, was das am Ende macht und glaube ich mit fast allen Menschen macht, wenn man sich von Rollen löst. Und was das macht, wie stark man eigentlich mit seiner Rolle verbunden ist. Also wenn man nicht mehr, also klar, für immer, und das merkst du ja auch jetzt mache ich das schon 4 Jahre nicht mehr und immer noch bin ich die Gründerin von Edition F. Wahrscheinlich rede ich da in 20 Jahren noch drüber. Es ist total interessant. Und trotzdem bin ich da emotional schon super weit von entfernt, ne? Ich bin für mich gar nicht mehr da so tief drin. Auch wenn das natürlich zu meinem Leben für immer dazugehören wird, ist das, was ich täglich mache, natürlich gar nicht mehr das. Also das ist super interessant. Und am Anfang war es aber ganz schwierig für mich, nicht mehr in erster Linie eine Gründerin zu sein. Und man muss sich erstmal wieder neu definieren, ja, und lernen eigentlich, und das finde ich aber, das können auch alle, die jetzt mal zuhören, für sich mal kurz das Experiment quasi machen, wer bist du eigentlich, ja, also sich mal selber zu fragen, wer bin ich, also losgelöst von meiner Rolle. Und das war für mich echt spannend, das mal rauszufinden, dass ich mich gar nicht mehr so stark darüber eigentlich definieren möchte. Ne? Also zu merken, ich bin Nora und ich bleibe Nora, egal ob ich gerade die Gründerin bin oder gerade irgendwie die Nora bin, die mit Freunden irgendwie einen Berg hochläuft oder die Mama bin, die auf dem Spielplatz steht oder die Nora bin, die auf einer großen Bühne steht. Ich bin immer Nora und ich bin immer gleich gut. Das ist auch völlig okay so.
Ja, und das ist ja was ganz viele beschreiben, gerade auch nach einem Exit, so wie du jetzt vorhin angesprochen hast, wenn so viel Energie reingeflossen ist, das Baby quasi großgezogen wurde und natürlich auch einfach oft keine Zeit für wirklich viele andere Lebensbereiche war, dann haben die ja oft diesen Shift, so wie, was ist jetzt eigentlich meine Identität, wofür stehe ich eigentlich? Ja. Und gerade wenn dann auch von außen wieder der Druck kommt, was machst du denn als nächstes? Genau. Ja, dieser Druck macht es das nicht unbedingt einfacher, deswegen, ich kann das so nachvollziehen, wirklich für sich immer wieder zu gucken, wer bin ich eigentlich, unabhängig davon, was ich jetzt gerade umsetze, unabhängig davon, wo ich jetzt gerade bin, sondern sich immer wieder auch diese Lebensbereiche wirklich zu pflegen, die es wichtig sind, um uns zu erfüllen. Total. Und ich glaube, wir können dann nur besser im Außen sein, wenn wir im Innen aufgeräumt haben oder regelmäßig mal aufräumen. Ja, voll total. Wichtig. Total. Ja, voll wichtig. Und würdest du sagen, gab es so Situationen, wo sich Dinge erst falsch angefühlt haben, gerade auch in der Entscheidung, die sich doch dann im Nachhinein als richtig empfunden haben? Oder seid ihr sowieso schon sehr intuitiv an viele Dinge rangegangen, sodass das sowieso sich vielleicht richtig anfühlte?
Also manchmal, also schwere Entscheidungen fühlen sich, glaube ich, manchmal falsch an erstmal, ne? Oder man hadert natürlich damit. Das sind so Entscheidungen gewesen, also in der Edition F-Zeit, als wir zum Beispiel mal relativ viele Menschen vom Team gehen lassen mussten. Aber eigentlich am Ende natürlich, um die Firma in eine Stabilität bringen zu können. Ja, aber sowas ist unglaublich hart und das fühlt sich nicht gut an. Und das fühlt sich dann erstmal sehr, sehr falsch an. Ich muss sagen, was in solchen Situationen sehr, sehr hilfreich ist, kann auch ein Blick von außen sein. Ne? Also einmal wirklich sich darauf zu besinnen, auf die Fakten, auf die Zahlen und jemanden zu haben, der sich das mit einem genau anguckt und auch sagt, schau dir das mal wirklich mit offenen Augen an und versuch mal für einen Moment die Emotionen rauszunehmen und dann aber eine transparente und gute Kommunikation dem Team gegenüber zu machen, was natürlich unglaublich wichtig ist, ja. Aber das fühlt sich trotzdem nicht gut an. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo man häufiger auch danach noch so hadert, würde ich sagen. Aber alles andere, also zum Beispiel der Schritt zu gründen, also den habe ich zum Beispiel nie, auch nicht eine Sekunde, auch wenn es danach eine wilde Achterbahnfahrt war, habe ich nicht eine Sekunde bereut. Also es war goldrichtig und war genauso richtig. Und es war super interessant, weil als wir gegründet haben, hatten wir auch als zum Beispiel Gründerszene gesagt hat, nee, mit uns geht es nicht, du musst das jetzt alleine machen, war Suses und mein erster Impuls, mit einem großen Verlag zusammenzugehen von Anfang an. Und die großen Verlage, also mit wem haben wir damals gesprochen, irgendwie Gruner und Ja und Zeit und Burda und so, die haben alle zu uns gesagt, ja, da haben wir schon so Studien gemacht und Umfragen und so und Frauen wollen sowas nicht. Und da haben wir dann einfach auf unser Bauchgefühl gehört und das war halt so gut, so richtig, weil am Ende haben wir recht behalten, würde ich sagen. Und das ist so schön gewesen und danach waren die Verlage natürlich alle weiter mit uns auch im Austausch und im Kontakt und zum Beispiel viel, viel später gab es natürlich auch oft Interesse von den Verlagen und wir haben einige Exit-Gespräche mit denen geführt und so, ne? Also das ist schon interessant, wie sich das dann einfach auch im Laufe der Zeit sowas ändern kann. Also ich würde sagen, das gehört eben auch dazu, dass man nicht, wenn man gründet, wenn die ersten Hürden kommen, direkt sagt, na, dann mache ich es halt nicht. Weil die Hürden kommen, das ist so. Das ist ganz normal. Ich hatte unglaublich große Angst vor diesem Scheitern. Aber irgendwann, und das ist halt der springende Punkt, muss dieses Momentum kommen, wo die Neugierde und die Lust auf das, was kommen könnte, größer wird als die Angst vor dem, was passieren könnte. Und das ist eben der Moment, wo man dann sagen kann, okay, cool. Also Suse hat immer gesagt, der Sprung ins kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man länger wartet. Und das ist halt so, ja.
Ja. Ja, ja, und das haben wir ja in so vielen Momenten, ne, dieses Gefühl von, ah, ist es das Richtige, nee, lass lieber und so. Und wenn wir immer wieder verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, dass das natürlich Sicherheit haben will, dass es natürlich im Gewohnten bleiben will, dann können wir auch viel besser damit umgehen. Und das sind ja genau die Beispiele, wo es sich auch zeigt, wirklich, ne, Scheitern, diese Zweifel, diese kennen wir ja alle. Trotzdem es zu machen, trotz der Angst, die geht ja davon nicht weg, aber es trotzdem zu machen, ist, glaube ich, die Botschaft, die wir nicht oft genug betonen können.
Aber weißt du, Christine, ich finde es auch völlig okay, nicht jeder muss gründen. Ja. Weißt du, auch das, finde ich, ist so, manchmal guckt man so raus und ich glaube, dass manchmal so ein Gefühl entstehen kann, wenn ich jetzt nicht gründe und was Eigenes starte, sind dann meine Gedanken und mein Tun überhaupt noch so viel wert. Und das, finde ich, halt ist absolut falsch. Weil wir brauchen ja die klugen Köpfe auch in den Corporates, in der Politik, in den Institutionen, in den Organisationen da draußen, in den Startups, als Mitarbeitende. Also absolut, ja. Und deshalb haben wir eben mit der Founders Circle Academy auch dieses Intrapreneurship-Programm jetzt, weil wir eben genau sagen, das ist so, so wichtig, dass wir auch auf der anderen Seite Intrapreneurship einfach einen größeren Stellenwert wieder bemessen, weil wir glauben, es braucht einfach eine größere Bewegung nach vorne, eine größere Kraftanstrengung. Und das größte Potenzial in allen Unternehmen steckt nicht in den Chefinnen-Etagen, sondern am Ende in den Teams. Also in jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Person, die dort arbeitet, in diesen ganzen Unternehmen da draußen, in allen Institutionen, die wir hier haben, in unserem Land, in allen anderen Ländern, weil ja, ich meine, welche Ideen schlummern da draußen alle, die noch entdeckt werden müssen, die schon in irgendwelchen Schubladen liegen und die noch die Welt erblicken wollen und die vielleicht noch nicht rausgeholt wurden, weil irgendwie es eine grummelige Chefin oder einen grummeligen Chef gab oder so, die gesagt haben, nee, ist nix oder wie auch immer. Und das ist so schade, ja. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz dringend auch, und das kann ich auch sagen, das war tatsächlich sogar bei uns in einem kleinen Startup mit 35 Mitarbeitenden so, dass wir es nicht zu 100% geknackt haben, dass wir allen im Team quasi die perfekten Tools gegeben haben, dass sie ihre Ideen richtig gut umsetzen konnten bei uns. Ja.
Und wenn du jetzt, also ich finde das total wichtig, weil tatsächlich nicht jeder ist für Selbstständigkeit an einem gewissen Punkt, ne, vielleicht auch noch nicht geeignet oder vielleicht auch einfach ist es nicht das richtige Setting, muss man am Ende des Tages natürlich auch sagen. Deswegen finde ich es gut, dass du diese Abgrenzung und auch diese Klarheit nochmal reinbringst und eben dieses Gestalten innerhalb einer bestimmten Position und die Gestalten oder das Gestalten vor allen Dingen auch in unterschiedlichsten Konzernhierarchien, die ja manchmal auch ein bisschen im Wege stehen können. Woran erkenne ich denn, Ich, so wie du es vorhin als Intro auch gemacht hast, so dieses UnternehmerInnen-Gehen, ja, das, ich habe das auch bei mir, glaube ich, immer gehabt, so, und trotz, und das gibt's, glaube ich, bei unfassbar vielen, und dann gibt's die gründen, und bei manchen stumpft es so ein bisschen ab, weil sie merken, sie kommen im Unternehmen vielleicht nicht weiter und dann machen sie doch vielleicht nur noch 9-to-5 oder was auch immer, und das ist ja genau das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen dieses Potenzial. Wie kann ich denn vielleicht auch als Unternehmen oder auch als Führungskraft, ja, das erkennen und vor allen Dingen die Flamme hochhalten? Ihr habt jetzt das Programm. Was sind dann so die wichtigsten Steps, die es da gilt, auf jeden Fall zu berücksichtigen?
Ja, ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Tools, ja. Mhm. Und es ist auch individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Mhm. Aber ich glaube, es unterscheidet sich am Ende gar nicht so stark von eigentlich, von also dieses unternehmerische Mindset einfach übertragen quasi aufs Corporate, ja. Mhm. Also das sind viele kleine Dinge, einfach das aktive Mitdenken, das große Mitdenken am Gesamten, ja. Mhm. Das sind so Dinge wie, also aus der Perspektive der Führungskraft, immer wieder das Team mit reinzuholen, also aufzufordern zum Mitdenken. Nicht quasi Dinge nur vorzugeben, sondern Verantwortung wirklich abzugeben. Also wenn man immer nur quasi die Grenzen komplett vorgibt und sagt, ich mache das schon und so weiter und so fort und nie die Verantwortung wirklich abgibt, dann wird das Team das auch nicht machen. Dann werden keine Fehler gemacht vielleicht, aber dann wird wahrscheinlich auch nie quasi Initiative übernommen am Ende. Also ein Stück weit wirklich muss man Macht und Einfluss teilen, um dann auch Ideen zu multiplizieren. Ja, so würde ich es sagen. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, das Allerwichtigste. Also aktiv und dann ein bisschen, und das ist schon auch ein wichtiges Tool, würde ich sagen, auch auf die strategischen Gegebenheiten mit einzugehen. Weil gerade im Corporate geht es ja auch darum, zu zeigen, wie kann ich mir eigentlich ein gutes Netzwerk an Verbündeten im eigenen Unternehmen aufbauen? Weil ich meine, wir alle gehen super gerne, bauen wir uns externe Netzwerke auf. Jeder redet davon, auf Konferenzen zu gehen und Zirkel aufzubauen und so weiter und so fort. Und ich bin da auch großer Fan von. Aber ich glaube, wir reden alle ein Stück weit zu wenig darüber, wie wichtig es ist, im eigenen Unternehmen wirklich ein gutes Netzwerk an Verbündeten zu haben. Damit man, wenn man eine gute Idee hat, eben die richtigen Leute hat, die einem helfen, die Idee in die richtigen Zirkel zu pitchen. Ja, weil das braucht man. Das ist super wichtig. Und als Führungskraft kann man sehr gut helfen, auch die richtigen so Leute vorzustellen, interne Intros zu machen, Leute auch in Zirkel reinzuholen, zum Beispiel in die richtigen Meetings mitzunehmen, vielleicht auch mal in das richtige Mittagessen mit einzuladen und so. Und ich finde, dass das auch ein Stück weit Aufgabe ist als Führungskraft, also Leute dazu zu befähigen und das auch als Tool mitzugeben an Leute. Ja. Ja, das finde ich super wichtig.
Voll, voll. Und gerade also als, ne, als Frauen, sowohl als weibliche Führungskraft, aber auch als Mitarbeitende, als weibliche Frau, also nicht als weibliche Frau, manchmal ist auch meine Güte, also als Frau in einem Unternehmen, sich diese internen Netzwerke, die du ja auch gerade angesprochen hast, aufzubauen, gerade um berufliche Schnittmengen, aber auch für Ideen die richtigen Door-Opener zu haben, kann ich nur unterstützen, da für sich wirklich rechtzeitig oder beziehungsweise immer wieder regelmäßig dran zu bleiben, auch wenn es sich manchmal anfühlt, oh, muss ich jetzt zu dieser internen Veranstaltung, eigentlich würde ich lieber was anderes machen, es sind die Samen, die wir sehen, die wir echt brauchen. Ja. Und deswegen, oh, ja, total, total cool. Und ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken, so du hast jetzt auch gerade eine Verantwortung abgeben, ja, also gerade das ist ja manchmal auch so diese Krux, ja, ich als Führungskraft gerade erlebe ich immer sehr, sehr viele engagierte Führungskräfte, die sehr verantwortungsbewusst sind. Und dieses Verantwortungsbewusstsein steht ihnen aber in dem Sinne manchmal so im Wege, weil sie dann natürlich auch die Verantwortung und auch den Überblick behalten wollen über ihr Team, dass sie manchmal gar nicht dieses Ownership richtig supporten können, weil sie einfach diesen inneren Konflikt auch ein Stück weit haben. Und das ist ja genau das, was es dann bremst. Ja, dann habe ich dieses typische Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sagt, meine Führungskraft will das so. Und Führungskraft sagt, warum denken die nicht mehr mit, ja, und dann habe ich genau das, diese Diskrepanz. Wie gibt's so, also ist das auch was, also jetzt seid ihr da mit, also habt dieses Programm initiiert?
Das Intrapreneurship-Programm wird jetzt Ende April zum ersten Mal tatsächlich stattfinden. Und das Spannende ist, wir haben uns ja 4 Frauen aus der Praxis dazu geholt. Ne? Also es sind wirklich 4 absolute, für mich 4 der spannendsten Frauen aus der Wirtschaft dabei, die alle 4 selber Intrapreneurinnen sind, würde ich sagen. Ja, also und auch, aber alle 4 sehr unterschiedliche Frauen. Also Janina Kugel ist dabei. Die kennst du vielleicht, die also die HR-Vorständin bei Siemens war, jetzt in vielen Aufsichtsräten sitzt und die tatsächlich mit Janina sprechen wir vor allem über so Themen, weil das ist halt auch so wichtig, ne? Also wie geht man strategisch vor? Weißt du, Christine, es ist ja gerade in den Corporates, es geht ja so viel auch um Strategie. Ja. Man darf es ja nicht unterschätzen. Ne? Ja. Es ist halt politisch am Ende in den großen Corporates. Ja. Dann haben wir jemanden dabei wie Magdalena Rogel. Da geht es dann eher von Microsoft, da geht es dann um das Thema Personal Branding. Hasst sie als Wort, weil sie sagt, Personal Branding findet sie ein ganz schwieriges Wort. Für sie geht es um Personal Impact. Also wie setze ich wirklich die Themen auf die Agenda, die für mich wichtig sind? Und stell gar nicht nur so alles nach vorne, ne? Auch total schön. Also wir haben wirklich 4 richtig coole Frauen dabei und uns war es wichtig, dass wir so wirklich super krass in die Praxis gehen. Aber es ist ein Pilot, ne? Also es ist total spannend und wir wollen aber richtig in einer kleinen Gruppe total in die Tiefe arbeiten. Und das wird total, also ich freue mich richtig drauf, weil ich glaube, wir werden in dieser Gruppe total viele Aha-Erlebnisse haben und selber richtig viel lernen. Alle für sich genommen, wahrscheinlich sogar auch alle Experten. Weil dieses Intrapreneurship-Thema ist irgendwie eins, das kommt immer wieder mal so hoch, aber ich finde, es ist eins, was aktuell total, also viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Stiefmütterlich ist eigentlich auch so ein Unwort, aber egal. Aber es ist eins, was so hoch auf die Agenda muss eigentlich, weil ich glaube, es ist ein Thema, was mit das allergrößte Impact-Potenzial hat, eigentlich für unsere Wirtschaft. Ja. Was so, so wichtig ist und wo ich mir halt wirklich wünschen würde, ich wünsche mir einfach, dass es in den Unternehmen viel mehr Führungskräfte und vor allem weibliche Führungskräfte gibt, die gehört werden, die gesehen werden und die mit ihren Ideen nach vorne kommen können und die die Tools dafür haben, genau das zu tun. Und ich sehe aber, so wie du vorhin gesagt hast, eben auch, dass es leider zu viele gibt, die an dieses 9-to-5 verfallen. Und das ist super schade, ja, weil ich glaube, es gibt einfach so viel Potenzial und das wollen wir versuchen zu durchbrechen.
Ja, voll gut. Also wirklich total gut, so aus jetzt, ne, mein subjektiver Impuls in der Situation, weil ich so auch, ich kann das nur unterstreichen, wir haben unfassbar ausgebildete Frauen, auch Männer, ja, die von Unis und auch viele Expertise sich holen, ne, die sind da irgendwo im Unternehmen und dann, wie du sagst, gibt es diese, gerade in großen Konzernen, diese Strukturen, du hast ein gewisses politisches Spiel leider und wenn du dich auf einen Konzern einlässt, musst du, wenn du zumindest weiter wachsen möchtest und auch irgendwie eine gewisse Zufriedenheit für dich erzielen möchtest und auch Impact, dann gilt es, ein paar Regeln einfach zu beachten und zu verfolgen.
Absolut.
Und deshalb ist das etwas, was vor allen Dingen auch gerade so mit unserer Wirtschaftslage, ja, wir brauchen genau diese Energie von innen. Wir brauchen jetzt nicht nochmal eine vermeintliche Beratungsagentur von außen, die ist auch nice, ja, ist auch gut, aber wir brauchen vor allen Dingen das Potenzial von innen, dass wir da mal richtig rangehen und da wirklich.
Es ist so interessant, ja, und unsere Wirtschaft ist so unmutig. Und gerade in Deutschland, ja, man merkt das so krass.
Ja.
Ja, man merkt das so krass, dass wir halt so ein. Manchmal will man so rütteln und so sagen, hey, gerade geht es vielleicht noch irgendwie, aber das wird nicht so weiterlaufen können. Ja. Also wir brauchen wirklich Bewegung.
Ja.
Ja.
Ja, Voll Bewegung. Und würdest du sagen, es gibt so ein bisschen so ein Unter, also gibt es einen Unterschied zwischen ich übernehme Ownership, ja, und ich übernehme Entrepreneurship? Gibt's so, würdest du sagen, es ist, hat viel Schnittmenge oder wo siehst du da vielleicht auch die kleinen, feinen oder großen Unterschiede?
Nee, das hat für mich ganz viel Schnittmengen, weil ich tatsächlich Entrepreneurship hat für mich ganz viele Dimensionen, ja. Das läuft von, ich übernehme Verantwortung für ein kleines internes Projekt bis hin zu, über ganz, ganz viele Ebenen, bis hin zu, ich gründe vielleicht sogar ein kleines Thema aus, ja. Also das kann ganz viele Ebenen haben, ja.
Und vielleicht auch über die, also was mir jetzt gerade kommt, und das, ich glaube, das habe ich jetzt so ein bisschen zumindest auch rausgehört, so dieses nicht nur in seinem Team zu agieren, sondern vor allen Dingen zu gucken, wie dieses Netzwerk zum einen zu bilden, aber auch zu gucken, wie kann ich über die Ebenen meines Teams auch heraus und Ideen vielleicht woanders reintragen, die ich aus der Perspektive einfach sehe. Ja. Und das ist ja auch gerade das Wertvolle und dieses Cross-Funktionale auch noch mehr zu nutzen. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, bei euch geht es im April los. Wer ist so die Zielgruppe?
Also tatsächlich Frauen. Ich sage es, weil wir es bei den Gründerthemen, die wir machen, GründerInnen-Themen, haben wir es nicht so eingegrenzt.
Ah, okay.
Tatsächlich sind da immer nur Frauen zu uns gekommen bisher. Warum auch immer. Aber da haben wir es offen gelassen. Es ist das erste Mal, dass wir bei diesem Intrapreneurship-Programm gesagt haben, wir setzen gezielt auf weibliche Führungskräfte. Es sind Frauen, die Führungserfahrungen mitbringen, also die erste Führungserfahrung mitbringen oder schon mehr Führungserfahrungen mitbringen und die Lust haben, wirklich zu lernen, die Tools, wie kann ich Intrapreneurship bei mir im Unternehmen entweder selber lernen oder aber auch an mein Team mehr weitergeben. Ne? Also es ist beides, sind diese beiden Dimensionen, ja. Genau.
Und wenn du, wer sollte sich jetzt angesprochen fühlen? Also es ist zum einen, also ich höre jetzt vielleicht auch sowas raus, manche sagen ja mal, sie überlegen, ob sie sich nicht doch selbstständig machen und haben diesen Gedanken vielleicht schon lange. Ist es denn was, genau da vielleicht eher anzusetzen, zu gucken, wie kann ich meinen Impact intern im Unternehmen noch mehr gestalten?
Also das ist tatsächlich ein Programm für Leute, die im Unternehmen bleiben wollen. Ja. Es ist kein Programm für Leute, die gründen wollen. Es ist auch ein Programm, was man sich sehr, sehr gut von seinem Arbeitgeber finanzieren lassen kann. Es ist nicht jetzt das klassische Programm, womit man dann gründet danach, sondern es ist das Programm, wenn du quasi im Unternehmen mehr Impact entfalten möchtest und im Unternehmen bleiben möchtest, dann ist es das perfekte Programm. Wenn man gründen möchte und sagt, nee, habe ich mit abgeschlossen, möchte nicht mehr im Unternehmen arbeiten, dann gibt es bei uns quasi andere, bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wo wir halt wirklich dann auf diese Themen, die rund ums Gründen dann auftauchen, viel mehr eingehen. Ja, also das sind dann wirklich, sind ja doch nochmal spezifischere Themen, die sich rund ums Gründen quasi ranken, würde ich sagen, ja.
Ja. Total. Aber es gibt ja auch viele, wie du sagst, viele auch weibliche Führungskräfte, die sagen, ich möchte meine sichere Position haben, ja. Aber ich möchte gern eigentlich mehr wirken und genau dafür sich das dann ja wieder.
Genau.
Ja. Boah, also ich, ja, vollster Support.
Ja, danke dir.
Also ich mache jetzt schon mal den Link dazu. Guck bitte in die Shownotes, da packen wir auf jeden Fall den Link dazu. Ihr wisst, es geht April los.
Ende April, genau.
Oder Ende April geht es los. Das heißt, die Zeit ist noch da, aber nicht mehr viel. Also nee, schnell
nicht mehr
entscheiden
viel.
Und
ja,
dabei
auf jeden
sein.
Fall.
Ja, ich finde es wirklich, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, ich finde es so, so gut, diese Energie, diese Potenziale, diese Expertisen in den Unternehmen noch mehr rauszukitzeln und vollster Support, ja. Vielen, vielen Dank an dich, Nora. Ich habe noch drei persönliche Fragen
Sehr
an dich.
Gerne.
Ja?
Ja.
Und zwar einerseits dein Lieblingsort zum Arbeiten.
Ja, oh, das ist super schwer. Mein Lieblingsort zum Arbeiten. Also tatsächlich mag ich es ganz gerne, dass ich an unterschiedlichen Orten arbeiten kann. Deshalb kann ich gar nicht sagen Lieblingsort. Ich ja, das mag ich gerne, dass ich gerade eine Arbeit habe, wo ich sagen kann, ich kann den Laptop nehmen und kann theoretisch auch mal, das machen wir jetzt im Winter ganz gerne, von Südafrika aus arbeiten. Und ich kann aber auch in meinem Coworking den Laptop aufspannen oder kann im Homeoffice sein. Ja, mhm. So ist es eigentlich gerade für den Moment optimal für mich.
Schön, schön, ja, weil es ja auch gerade diese Flexibilität, die ja. es ja so spannend macht, diese Impulse zu bekommen. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das letzte Buch, was ich gelesen habe. Es ist lange her, ehrlich gesagt. Das ist echt, ja. Deshalb muss ich tatsächlich überlegen. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, also das letzte Buch, was ich gelesen habe, was so richtig im Kopf geblieben ist, will ich mal so sagen, ja, weil ich habe manche so angelesen. Aber das letzte, was richtig im Kopf geblieben ist und was ich immer wieder super gerne empfehle, und es ist jetzt gar nicht mehr ganz so neu, aber ich liebe es einfach so sehr, ist im Grunde gut von Rutger Bregmann. Kennst du das? Es ist einfach meine, aber es ist wirklich das letzte, was ich so richtig verschlungen habe und ist aber schon, ich will gar nicht sagen, aber es ist ein paar Jahre her. Und sonst bin ich so eine richtige Artikelleserin und so.
Ah ja, tolles Buch. Ich habe das Neue noch nicht von ihm gelesen, aber
nee, ich auch nicht. Aber das könnte ich jetzt mal als nächstes lesen.
Ich nehme mir das jetzt auch mal vor. Das ist ein guter Reminder.
Ich habe einen hohen Stapel Bücher hier liegen und dann lese ich immer mal 20 Seiten, aber durchgelesen habe ich die nicht, So ist es bei mir gerade.
Wenn ich dich angucke, kommt so ein leicht schlechtes Gewissen Gesicht, aber ich glaube, das brauchen wir alle nicht. Ich meine, wir haben ein aktives Leben, Mama und was da alles für Facetten gehören.
Ja, so ist es.
Viele Programme, die ihr auf die Straße bringt. Letzte Frage, was dich sofort entspannt? Was ist deine Magic-Formel, wenn du Entspannung sofort brauchst?
Ja, leider ist es hier nicht ganz so gut möglich. Ah, doch, manchmal schon. Wasser. Also tatsächlich, wenn ich auf dem Stand-Up-Paddle auf den See düse oder am allerliebsten halt das Meer, ne? Boah, ich liebe das Meer. Wenn ich darauf gucke und so diesen Blick auf den Horizont, dann ist es wirklich wie so Instant-Entspannung. Aber auf dem See ist es auch so ein bisschen so. Und Schwimmen halt. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, ist total mein Element.
Okay, die Badewanne reicht dann aber wahrscheinlich nicht.
Nee, nicht so richtig. Es muss schon so diese also es muss im Zusammenhang mit der Natur sein.
Ja. Voll schön. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du zu Gast warst. Es war für mich total, sehr, sehr inspirierend. Vor allen Dingen auch deine Mission, auch dein neues, oder so neu ist es ja gar nicht mehr. Ihr seid ja schon sehr, sehr aktiv, da einfach diese Einblicke zu bekommen. Und ich finde es so, so spannend, jetzt die unterschiedlichen Bereiche, die ihr dort noch weiter aufkrempelt, und wünsche euch dafür maximalen Erfolg.
Ja, dir auch alles Gute.
Vielen, vielen Dank, dass auch du bei Female Leadership on Air dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast bestimmt mitgeschrieben, du hast dir Notizen gemacht. Dann sei so lieb, gib uns auf jeden Fall auch eine Bewertung, sodass wir da von dir auch Feedback bekommen. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.